Wann ist denn die Kinderstunde zu Ende? Das kann lange dauern. Nee, aber jetzt realistisch, wann ist sie jetzt mal direkt? Um 12. Na, dann ist gut. Schön, es freut mich, heute Morgen wieder unter euch sein zu dürfen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc Dabelstein und ich komme aus Tübingen. Ich habe gehört, vor 3 Wochen war Jörg auch hier aus Tübingen. Also, ihr seht, die Tübinger, die denken gern an euch und kommen gern zu euch. Und wir tragen auch euch immer mit dem Gebet. Und deswegen ist es schön. Wenn ich zu laut rede, müsst ihr sagen, gell? Aber ich kann es leider nicht sagen. Du machst dann leiser. Okay. Ich habe heute Morgen gehört, ihr hattet eine Taufe letzte Woche. Ist das richtig? Darf ich fragen, wer hat sich taufen lassen? Einmal hier und einmal du. Klasse, schön. Und wie geht's euch?
Gut.
Gut. Seit wann seid ihr gläubig? Seit wann habt ihr dem Herrn euer Leben gegeben? Bei dir ungefähr?
16,
mit 16, 17. Und du?
Im Februar.
Im Februar, also noch ganz frisch. Super schön. Und wie geht's euch so im Glaubensleben? Ist alles easy, alles locker? Im Vergleich zu vorher? Es hat sich alles beruhigt, oder? Wie würdest du das beschreiben? Du schüttelst den Kopf. Aufregend? Anspruchsvoll? Ist es nicht auch herausfordernd? Würdet ihr nicht auch sagen, dem Herrn Jesus nachzufolgen, ist eigentlich etwas sehr Herausforderndes in unserem Leben? Oder liegt ihr alle ganz cool gechillt in eurem Sofa und denkt, alles in Ordnung? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dass unser Leben nicht einfach ist, sondern dass unser Leben extrem herausfordernd ist. Und als Benny mich eingeladen hat und gebeten hat, dass ich zu euch komme und für euch, bei euch predigen darf, habe ich auch im Gebet, das vor den Herrn getragen, habe mir überlegt, Herr, was ist dein Wille, was ich euch heute Morgen auch mitgeben kann? Soll es wieder eher eine evangelistische Botschaft sein, gerade wenn man in der Gemeindegründungsarbeit ist, wenn man so ein bisschen am Wachsen ist? Soll ich euch ermutigen, hinauszugehen, die ganze Welt zu evangelisieren, zu missionieren, so wie du das gerade auch aus dem Missionsbefehl heraus gesagt hast? Was ist das Anliegen, was der Herr uns heute hier mitgeben möchte? Und ich muss euch sagen, der hat mir etwas aufs Herz gelegt, was eher in die Richtung des Erbaulichen dienen soll. Weil ich bei uns gemerkt habe in Tübingen und an meinem eigenen Leben, dass in der Nachfolge, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, unser Leben eigentlich permanent ein Kampf ist. Ein Kampf in dieser Welt mit mir selber, weil ich im Glauben wachsen möchte, weil ich immer noch merke, dass obwohl ich dem Herrn Jesus nachfolge und er sein Leben für mich hingegeben hat und all meine Schuld vergeben ist, aber trotzdem noch in mir eine Sünde ist, die mich tagtäglich knechtet. Und ich habe erlebt, dass von außen auch viele Anfechtungen kommen. Denn wisst ihr was? Gott hat einen Widersacher. Und dieser Widersacher ist der Teufel. Und wenn Menschen nicht an Gott glauben, dann sind die Menschen dem Teufel relativ egal, weil da weiß er, die hat er. Aber sobald jemand eine Entscheidung für Jesus Christus macht, ihm nachfolgen möchte, dann begibst du dich gewissermaßen auf einen Kampfplatz. Und auf diesem Kampfplatz bist du im Fokus des Teufels. Und er wird alles daran setzen, um dein Glaubensleben zu zerstören. Er wird alles daran setzen, dass du ganz schwach wirst, dass du entmutigt bist, dass du genervt bist, dass du dich ständig über alles aufregst und sonst alles machst, um ja nicht anderen Menschen weiter zu erzählen, wer Jesus ist und worin das Heil und das Evangelium liegt. Und deswegen befinden wir uns immer in einem Kampf. Und ich habe uns in Tübingen letztes Jahr eine Reihe durchgenommen, eine Predigtreihe, und da ging es um die Waffenrüstung Gottes, um diesen Glaubenskampf und wie Gott uns ausstattet als Gläubige, diesen Kampf zu bestehen. Das kann ich euch auch nur empfehlen, dass ihr selber euch auch mal mit diesen Mitteln auseinandersetzt. Und als diese Predigtreihe zu Ende war, habe ich gedacht, okay, wie geht's jetzt weiter? Ich habe gedacht, Mensch, ich schaue mal in die Schrift hinein, wo hat Gott mit Menschen einen Kampf geführt, um uns hier ein Vorbild zu geben für uns in unserem heutigen Leben, was es bedeutet, mit Jesus zu gehen in unserem Alltag. Was es bedeutet, mit Jesus auch die Kämpfe unseres Alltags zu bestreiten, die Herausforderungen in unserem Leben. Und das soll heute die Botschaft für euch auch sein, diesbezüglich. Und wir wollen uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Wir wollen schauen, habe ich mein Konzept hier. Und wir wollen auch schauen, was sagt uns Gottes Wort für unseren Alltag, für unser Leben, wie wir mit den Herausforderungen des Lebens umgehen können. Und ich sage euch, das können große Herausforderungen sein, richtige Glaubenskämpfe. Das sind aber manchmal auch so Alltagssituationen, wo wir stehen, wo wir manchmal nicht wissen, wie sollen wir uns entscheiden. Ich möchte mit euch heute Morgen das Leben eines Mannes betrachten, der uns in der Bibel eigentlich oft sehr klein oder unscheinbar erscheint. Warum? Weil er im Schatten von anderen großen Männern steht. Er steht im Schatten seines Vaters und er steht im Schatten seines besten Freundes. Dieser beste Freund war König David und sein Vater war König Saul. Es soll uns heute Morgen um den Jonathan gehen. Jonathan, der uns in der Bibel an mehreren Stellen begegnet und über den einiges berichtet wird. Eine Person, die sehr eindrücklich ist, vor allem in der Betrachtung, weil sie eben oft im Schatten von David und Saul steht. Manchmal etwas unscheinbar ist, aber dennoch in dem, was uns Gottes Wort über ihn erzählt und überliefert, diese Person sehr bemerkenswert ist in seinem Glauben und in seinem Vertrauen auf Jesus und auf den Herrn, und zwar ganz im Gegensatz wie sein Vater. Ich weiß nicht, ob ihr alle den Jonathan kennt, aber ich möchte euch ein paar Informationen über ihn und über seine Person geben. Jonathan, er war der Sohn, der erstgeborene Sohn von König Saul, neben 3 oder 5 anderen Söhnen, die es noch gab. Und somit war er als der Erstgeborene der rechtmäßige Thronfolger im Hause Israel. Wäre Saul gestorben und ein neuer König wäre drangekommen, laut der Thronfolge, wäre es automatisch Jonathan gewesen. Jonathan war der Thronfolger, der Kronprinz, wie man ihn sonst auch betrachten möchte. Wir wissen über ihn, dass er ein Krieger war und er war ein mutiger Krieger. Das ist das Zeugnis, was die Bibel über ihn sagt. Er war unerschrocken, er war immer vorne mit dran, das werden wir heute auch lesen. Aber auch sonst in den Kriegen, er war immer mit dabei an der Seite seines Vaters und hat mutig mitgekämpft gegen die Feinde Israels. Er war der beste Freund von David und die Freundschaft zwischen David und Jonathan ist legendär, weil sie uns in der Bibel auch als Vorbild für wahre Freundschaft unter uns Menschen dient. Jonathan war es, der David vor seinem Vater verteidigt hatte, als dieser ihn töten will. Und was mich sehr beeindruckt hatte an dem Leben von Jonathan, ist seine Selbstlosigkeit. Und zwar seine Selbstlosigkeit gegenüber dem geoffenbarten Willen Gottes. Denn er hat erkannt, dass David der auserwählte König ist und stellt sich bewusst unter seine Herrschaft und Autorität, indem er akzeptiert, dass David nun an erster Stelle ist und er, Jonathan, eigentlich hinter ihn treten muss. Das wird uns berichtet in 1. Samuel Kapitel 23 in den Versen 16 bis 17. Da heißt es über Jonathan: Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David nach Horesha und stärkte seine Hand in Gott. Interessant, Jonathan war es, der David ermutigte, der ihn geistlich zurüstete. David war unter der Verfolgung, er war bedrängt und Jonathan geht zu ihm und er ermutigt ihn im Glauben, so wie es hier heißt. Er stärkte seine Hand in Gott. Und er sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Und jetzt kommt diese Aussage, dieses Bekenntnis über David: Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und beide schlossen dann noch einen Bund vor dem Herrn. Wir sehen also, Jonathan, obwohl er der rechtmäßige Erbe des Königtums war, er erkennt, dass Gott einen anderen Willen hat, einen anderen Plan hat und er stellt sich selbstlos unter Gottes Willen. Bemerkenswert für die Nachfolge, die hätte er eigentlich angehen müssen. Und obwohl er das erkannt hat, dass sich eigentlich Gott für den David entschieden hatte und er auch gesehen hat, dass sein Vater sehr viele falsche Dinge macht, war er trotzdem seinem Vater gegenüber sehr loyal. Weil er sein Vater war und weil er der König Israels war, weil er der Gesalbte war. David macht das ähnlich, ja. David trauert später auch über Saul extrem, obwohl Saul der verworfene König war. Aber aufgrund dessen, weil Saul der Gesalbte des Herrn war, hat David ihn auch nicht umgebracht und nicht gegen ihn kämpft, sondern hat ihn immer in seiner Stellung gelassen. Und das gleiche tat Jonathan bis zum Schluss seines Lebens. Er ging mit ihm in einen aussichtslosen Kampf und verlor dort sein Leben. Jonathan, eine bemerkenswerte Geschichte, wenn wir sie durchweg lesen. Ich kann euch nur ermutigen, die Texte auch selber mal zu Hause zu lesen und ganz bewusst auf Jonathan zu schauen, wie Gott mit Jonathan verfahren ist und was Jonathan uns auch durch sein Leben als Beispiel geben kann. Heute Morgen möchte ich mit euch eine Begebenheit betrachten aus dem Leben des Jonathan. Und zwar, indem er in diesem Kampf stand gegen diese Übermacht der Philister. Es war ein Kampf, der völlig aussichtslos war. Wir werden das gleich ganz bewusst sehen. Aber wir werden sehen, wie Gott ihn in diesem Kampf geleitet hatte. Und wir werden sehen, welche Methoden Jonathan selber angewandt hatte, um diesen Kampf zu bestehen. Und ich hoffe und wünsche es mir, dass wir da heraus, aus dem Wort Gottes heraus, Leitlinien für euer persönliches Glaubensleben zieht. Zu sehen, wie hat Gott mit Menschen gehandelt und uns das als Vorbild dient für unseren Alltag, für die Dinge, die in unserem Leben anstehen. Lasst uns gemeinsam diesen Text lesen, der uns berichtet wird in 1. Samuel Kapitel 14. Ich möchte die Verse lesen, Verse 1 bis 15. Da wird uns geschildert und beschrieben, wie Jonathan in diesem Kampf gegen die Philister stand und welche Tat er mit der Hilfe des Herrn vollbracht hatte. 1. Samuel Kapitel 14 ab Vers 1. Und es geschah eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, zu den Waffenträgern sagte: Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Seinem Vater aber teilte er es nicht mit. Und Saul saß am Rand von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht, und das Kriegsvolk bei ihm war etwa 600 Mann. Und Ahia, der Sohn Ahitubs, des Bruders Ikabods, des Sohnes des Pinhas, des Sohnes Elis, des Priesters des Herrn in Silo, trug das Ephod. Und das Volk hatte nicht erkannt, dass Jonathan weggegangen war. Es waren aber zwischen den Pässen, durch die Jonathan zu den Posten der Philister hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Der Name der einen war Bozetz und der Name der anderen Senne. Die eine Zacke bildete eine Säule im Norden gegenüber Michmas und die andere im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sprach zu dem Waffenträger: Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder durch wenig zu helfen. Und sein Waffenträger antwortete ihm: Tu alles, was du vorhast. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir in allem, was du vorhast. Und Jonathan sagte: Siehe, wir wollen zu den Männern hinübergehen und uns ihnen zeigen. Wenn sie dann zu uns sagen: Halt, bis wir zu euch gelangt sind, so wollen wir stehen bleiben, wo wir sind, und nicht zu ihnen hinaufgehen. Wenn sie aber so sprechen: Kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Das soll uns zum Zeichen sein. Und beide zeigten sich dem Posten der Philister. Da sprachen die Philister: Ach, sieh an, Hebräer kommen aus ihren Löchern hervor, in denen sie sich versteckt haben. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sagten: Kommt zu uns herauf, so wollen wir es euch schon lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger: Steig hinauf, mir nach, denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben. Und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Und sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, an die 20 Mann, und sie fielen etwa auf eine halbe Furchenlänge eines Jochs Acker. Und es entstand ein Schrecken im Lager und auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken, und die Erde erbebte, und so entstand ein Schrecken Gottes. Soweit der Text für uns heute Morgen. Ich möchte diesen Text anhand von drei Hauptpunkten betrachten. Und der erste Punkt ist diese feindliche Bergfeste, um die es hier geht. Diese Bergfeste, die Jonathan angegriffen hat. Zunächst einmal gibt es eine riesige Bedrohung in diesem Land. Seit Jahrhunderten leideten die Israeliten immer wieder unter den Kämpfen und den Plünderungen der Philister. Die Philister, dieses Volk, und es werden mehrere Stämme werden unter dem Begriff auch der Philister genannt, diese Philister waren ein Volk am Ufer des Mittelmeers, und sie kamen immer und immer wieder gegen Israel hinein und verwüsteten das Land. Und sie knechteten es, immer und immer wieder. Von Zeit zu Zeit erweckte Gott dann einen Retter. In der Vergangenheit waren es immer irgendwelche Richter, die Gott berufen hat, um Israel zu retten. Diesmal aber hatte sich Israel selbst einen König gewünscht und erwählt und gewünscht oder es, und dass dieser beständig vor diesen anderen, dass dieser König sich ständig vor den anderen Völkern beschützen sollte. Und das war auch die Aufgabe des Königs Sauls. Er sollte Israel verteidigen und er sollte gegen die feindlichen Völker vorgehen, später auch ganz bewusst im Auftrag Gottes, wie wir das auch in den folgenden Kapiteln lesen werden. Und es war die Situation in dem Kapitel zuvor, dass Saul seinem Sohn einen Auftrag gab, gegen einen dieser kleinen Vorposten der Philister vorzugehen, um es zu zerstören. Und aufgrund dieser Situation zogen die Philister wieder gegen Israel herauf, um ihre Macht zu demonstrieren, denn sie hatten das Land wirtschaftlich in ihrer Hand. Das lesen wir im Kapitel zuvor, in dem Vers 19 des 13. Kapitels, wo uns beschrieben wird, wie die Situation in diesem Land war. Da heißt es ab Vers 19, und es war kein Schmied im ganzen Land Israel zu finden, denn die Philister dachten, wir wollen nicht, dass die Hebräer sich Schwert oder Speer machen. Und ganz Israel musste zu den Philistern hinabziehen, jeder um seinen Pflugschar oder seinen Spaten, sein Beil oder seine Sichel zu schärfen. Das Schärfen geschah für ein Zweidrittel Schekel bei den Pflugscharen und bei den Spaten, bei der Gabel und bei den Beilen und um die Rinderstacheln gerade zu richten. Wir sehen also die Situation, in der sich Israel als Volk befand, war eine komplette wirtschaftliche Abhängigkeit von den Philistern. Und wir in Deutschland merken das ja manchmal, was es bedeutet, wenn wir extrem wirtschaftlich von einem Land abhängig sind. Aber sie waren komplett abhängig und die Philister hatten Israel wirtschaftlich in ihrer Hand. Sie haben ordentlich Geld mit ihnen verdient und sie konnten tun und machen, was sie wollten. Und dieses Recht, das wollten sie sich behalten. Und als nun Jonathan einen kleinen Posten angegriffen hatte, da haben sie gemerkt, Mensch, da ist ein neuer König oder da ist ein König, vorher gab es ja noch gar keinen, wir wollen sie wieder unterdrücken. Und deswegen hat sich eine gigantische Armada, eine Armee auf den Weg gemacht, um gegen Israel vorzugehen. Die Bibel berichtet uns hier von einer gewaltigen Armee und sie spricht von 30.000 Wagen und 6.000 Gespanne. Diese Gespanne müssen nach der Definition irgendwelche Kampfwagen, bewusste oder ganz besondere Kampfwagen gewesen sein. Und es heißt, es war Fußvolk so viel, dass man es nicht hat zählen können. Wie Sand am Meer, das ist dieser Begriff, der zeigt einfach, es war eine gigantische Übermacht. Und dieses gigantische Heer zog wieder gegen Israel hinauf. Ein Feind unüberwindbar. Eine gewaltige Übermacht des Feindes. Eine Bedrohung auf der ganzen Linie und eigentlich ein aussichtsloser Kampf, wenn wir uns das mal vorstellen. Und deshalb flüchteten sogar die Krieger aus dem Heer von Saul, sodass von seinem stehenden Heer nur noch 600 übrig geblieben sind und auch diese versteckten sich mit Saul in den Bergen, weil sie alle Angst hatten vor dieser Übermacht. Und nun wird uns hier von einer Bergfeste berichtet. Denn bei den Philistern machte sich dann eine kleine militärische Einheit, man könnte sagen eine kleine Eliteeinheit, auf den Weg und nimmt einen strategisch wichtigen Vorposten ein auf einer kleinen Berganhöhe. Die Bibel bezeichnet dies als eine Bergfeste, weil dies ein Posten war, der gut befestigt und sehr gut zu bewachen war. Es war eine Position, in der sie einen weiten Ausblick übers Land hatten, der sie genaue Truppenbewegungen erkennen konnten. Und sie selber waren dort an diesem Posten extrem sicher. Denn das Besondere an dieser Bergfeste war, dass sie eigentlich aus menschlicher Sicht völlig uneinnehmbar war. Denn um zu ihr von der gegnerischen Seite hochzukommen, musste man durch so eine Art Schlucht hindurchgehen, wo man keinen Schutz hatte, sondern wo man völlig dem Feind gegenüber ausgeliefert war. Schutzlos. Vers 4 heißt es, es war eine Felszacke auf der einen Seite und eine Felszacke auf der anderen Seite. Ich habe mal nachgeschaut, was das bedeutet und der Begriff oder der Name, weil es wird bewusst ein Name verteilt für diese Felszacken. Und der Name der einen Felszacke wird mit Bozetz beschrieben und das heißt schlüpfrig. Könnte darauf schließen, dass man um diese Bergformation nicht herumgehen konnte, weil man sie wohl nicht besteigen konnte, und die andere wird Senne bezeichnet, was so viel heißt wie dornig. Also auch hier gab es keine Möglichkeit, außenrum zu gehen. Ich habe mal ein bisschen in der Schrift hineingeschaut, um zu schauen, ob hier irgendwo eine geistliche Anwendung ist bezüglich dieser beiden Felszacken, weil Gott es ja wichtig war, ihnen auch Namen zu geben. Aber ich habe hier nichts Bewusstes gefunden. Und das, was ich aber gefunden habe, ist dies, dass Gott uns hier zeigt, dass dieser Posten, dass diese Bergfeste aus menschlicher Sicht völlig uneinnehmbar war. Man musste einen Weg gehen, wo man sich völlig offenbaren musste. Wir lesen nachher auch, wie Jonathan dort hochging auf allen Vieren. Du hattest keine Möglichkeit, irgendein Schild, eine Waffe oder irgendetwas in der Hand zu haben, um gegen diesen Posten, diesen Bergfeste, gegen diesen Angriffspunkt voranzugehen. Das Bild, das uns hier gegeben wird, von der Situation, in der Jonathan sich befand, war absolut aussichtslos. Jeder Angriff, diese Philister dort oben einzunehmen, wäre fehlgeschlagen. Die erste Rotte wäre sofort getötet worden. Ich war mal früher noch bei der Bundeswehr, manche von euch auch noch, ich weiß nicht wie viele. Aber wir hatten damals immer so Angriffe geplant. Und wir waren dann ein großer Zug oder ich weiß nicht mehr, wie viele wir waren. Und dann ist immer die erste Reihe ist gestürmt, dann hat die zweite, dritte, vierte Reihe. Immer so verschiedene Angriffswellen. Und nachdem das dann alles vorbei war, haben uns die Offiziere gesagt, ja, die ersten zwei Angriffswellen rechnen wir damit, dass 90% tot sind. Das haben sie uns erst danach gesagt, ja. Aber als sie uns das so gesagt hatten, das war ja manchmal, ich will nicht sagen ein Spiel, aber es war ja kein richtiger Feind da. Aber als sie mir uns das damals gesagt haben, wurde mir das erst bewusst, was Krieg bedeutet, wenn du angreifst. Die ersten werden zu 90% sterben. Und die Situation, die hier war, die war wahrscheinlich zu 100% würdest du sterben. Aussichtslos gegen diese Bergfeste voranzugehen. Und das bedeutet die Situation, in der sich Jonathan hier gegenüber stand, es war eine Situation, in der er völlig, die für ihn völlig aussichtslos war. Das ist das, was uns Gottes Wort hier beschreibt. Der Feind im Land Israel war übermächtig und kontrollierte das ganze Volk. Die Bergfeste war nach menschlichem Ermessen unüberwindbar und nicht einzunehmen. Und Jonathan war persönlich auch völlig unterlegen. Das heißt in der Schrift, es gab nur zwei Schwerter im ganzen Land Israel. Eins hatte sein Vater Saul und das andere Schwert hatte er. Mit nur einem Schwert ist er und sein Waffenträger gegen diese Bergfeste vorgegangen. Würden wir das machen? An dieser Stelle möchte ich gerne mal einen Vergleich ziehen auf uns und unsere Situationen, die uns manchmal auch schwer fallen mögen in unserem Leben. Die Frage, wo sind unsere Bergfesten? Wo sind die Situationen in unserem Leben, die uns so aussichtslos erscheint? Wo wir so verzweifeln dran, wo wir denken, da komme ich nicht drüber hinweg. Denn auch wir haben in unserem Leben immer wieder solche Angriffe und Bedrohungen, stehen vor solchen Bergfesten, wo wir nicht wissen, wie wir sie angehen sollen, weil sie aus menschlicher Sicht uneinnehmbar erscheinen. Und die Situationen sind für uns überwältigend und wir fühlen uns hilflos. Ihr Lieben, das sind manchmal äußere Herausforderungen, Bedrohungen in unserem Leben. Es mag unsere Gesellschaft sein, gesellschaftliche Einflüsse, in denen wir stehen. Die Gesellschaft um uns herum, in der wir leben, sie wird immer gottloser. Wir wissen das, wir kriegen das durch die Medien immer mit. Vielen von uns fällt es inzwischen sogar sehr schwer, überhaupt für die Obrigkeit noch zu beten, zu der wir eigentlich aufgerufen sind. Gerade wenn wir sehen, welche Gesetze verabschiedet werden oder Gesetze eingebracht werden, die verabschiedet werden sollen. Ich nenne nur das Selbstbestimmungsgesetz. Nachdem in Zukunft jeder einmal im Jahr sein Geschlecht selber wählen kann, ohne irgendwelche Atteste oder sonstige Dinge. So weit sind wir in unserem Land. Es fällt uns schwer, mit solch einem gottlosen Umfeld überhaupt noch klarzukommen. Und wir merken manchmal, dass wir die Stimme gar nicht mehr selber bewusst erheben. Ich habe vor einiger Zeit mal einen kurzen, oder es war eine, wie sagt man das, wenn ein Reporter jemand anderen fragt, ein Interview. Und der Befragte war eigentlich ein Komödiant, einer, der immer so Späßle macht und so weiter. Und sie haben so eine schnelle Fragerunde gemacht und der Reporter hat ihn dann ganz schnell gefragt, wie viele Geschlechter gibt es? Und er wollte eigentlich schon sagen, zwei. Aber bevor er es gesagt hat, hat er innegehalten und dann hat man das Publikum hat angefangen zu lachen und es wurde ein bisschen unruhig und so weiter. Und dann haben die wieder so ein bisschen Spaß draus gemacht. Aber es war eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ja, so geht's uns doch manchmal auch. Wir haben manchmal gar nicht mehr die Kraft und den Mut, klare, feste Werte zu sagen in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz oder wo auch immer wir sind. Weil wir wissen, um uns herum denken die Menschen ganz anders wie wir. Ihr Lieben, das sind Spannungen, in denen wir uns befinden. Rede ich bewusst über Gottes Schöpfung oder über die Umwelt und Natur? Rede ich bewusst, was Gottes Plan ist für uns Menschen, oder schlingle ich in meiner Kommunikation mit anderen, mit Ungläubigen immer nur drumherum? Ich finde, das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Bezeuge ich den Herrn vor meinem Kollegen oder halte ich lieber zurück? Manchmal fluchen Menschen um uns herum. Vor allem, ich bin auf der Baustelle sehr oft und ich kann euch sagen, da geht es manchmal sehr hart zu. Und da wird geflucht. Und da wird der Name des Herrn in den Dreck gezogen. Halte ich zurück? Bin ich ruhig? Oder sage ich zu den anderen, hey, bitte schimpf auf die Heizung oder schimpf auf den Boden, wie auch immer, aber nicht an den, an den ich glaube, dem ich mein Leben zu vergangen habe. Das sind immer so Situationen, wo man manchmal drinsteht und sagt, sage ich was, sage ich nichts, was, ihr kennt das. Äußerliche Einflüsse durch die Gesellschaft. Manchmal sind es persönliche Anfechtungen, Verleumdungen am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, Streit mit anderen, manchmal in der Familie oder auch in der Gemeinde, wo wir Streit haben und wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können, weil uns die Nase des anderen nicht passt, weil uns der Charakter des anderen nicht passt oder die Art und Weise, wie er sich verhält. Herausforderungen in unserem Leben. Und manchmal sind es äußere Verletzungen, von jemandem anderen enttäuscht worden, wo Vertrauen zerstört worden ist, wo wir zutiefst verletzt sind. Gerade in unseren Ehen merken wir das immer wieder, wo wir Verletzungen erfahren. Manchmal sind es nur so kleine Verletzungen, aber diese vielen kleinen Verletzungen bauen sich auf zu großen Verletzungen. Und dann haben wir oft große Eheprobleme. Und wie gehen wir Eheprobleme an? Natürlich, ich bin oft in der Seelsorge, auch mit Geschwistern. Und wisst ihr, was ich oft gemerkt habe? Das Problem bei Ehenproblemen ist oftmals gar nicht, dass sie Probleme haben. Weil Eheprobleme haben wir alle. Also ich habe zumindest welche, aber das ist nun mal so. Das Problem ist, dass die Leute nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann baut sich ein Problem aufs nächste an und nachher ist das Problem so riesengroß, dass man gar nicht mehr weiß, wie man überhaupt noch miteinander auskommen kann, leben kann. Lieben, das sind Herausforderungen unseres Lebens, die von außen auf uns einwirken. Aber es gibt auch innere Herausforderungen in unserem Leben. Wie ist es mit der Sünde in unserem Leben? Wir haben vorhin gehört, wir sind zum Glauben gekommen, wir sind getauft worden, aber ihr seid getauft und führt ihr nun ein sündloses Leben? Untergetaucht und wieder hoch, alles ist gut, nie wieder gesündigt? Wie ist es? Ganz ehrlich? Richtig, genau. Wir merken, die Sünde ist immer noch da und sie macht uns Schwierigkeiten in unserem Leben. Wie gehen wir mit ihr um? Wie bekennen wir sie? Vor allem mit den Sünden, von denen wir allen anderen um uns herum nichts mitkriegen, oder? Weil wir sie auf unserem Tablet haben, weil wir sie auf unserem Computer haben. Wie gehen wir mit Sünde um? Oder auch mit Geldgier und Geiz in unserem Leben? Vor allem wir Männer, wenn wir älter werden, ja, wir müssen ein bisschen an unsere Rente denken, gell? Und dann merken wir, wie viel wir verdienen und ich muss ein bisschen sparen und sparen und sparen. Und auf einmal merkt man, man wird immer geiziger. Man hält das Geld immer zusammen, ja? Das Haus, man hält es zusammen. Anstatt dass man es freimütig dem Herrn gibt. Ich habe vorher eine Summe da vorne gesehen. Es wird für euch eine Herausforderung sein, dieses Geld aufzubringen. Aber es wird eine Glaubensfrage für euch sein. Was ist euch wichtiger? Euer Haus zu Hause, euer Auto zu Hause oder sonst irgendwas? Oder dass ihr euer Geld dem Herrn gibt, damit Kinder und das Wort Gottes kommen können? Das wird eine Glaubens-, das wird eine Bergfeste für den einen oder anderen für euch sein. Wo gebt ihr euer Geld hin? Und das sind die Dinge, die uns herausfordern. Und manchmal sind es allgemeine Herausforderungen in unserem Leben. Schwierige Entscheidungen zu treffen. Habt ihr schon mal schwierige Entscheidungen getroffen? Ich meine so richtig schwierige Entscheidungen. Manchmal muss man sich entscheiden, wenn man heiratet, gell? Das können auch sehr schwierige Entscheidungen sein. Aber manchmal stehen wir vor Entscheidungen, die so richtig herausfordernd sind, weil wir wissen, dass diese Entscheidungen verschiedene Konsequenzen haben werden. Konsequenzen, die wir gar nicht wollen. Und du stehst vor Entscheidungen und du weißt nicht, wie du mit diesen Entscheidungen umgehen sollst. Du weißt nicht, welchen Weg du gehen sollst. Und du stehst vor einer riesigen Bergfeste und du sagst dir, uneinnehmbar, ich komme da niemals hoch. Oder manche von uns haben Glaubenszweifel. Man erlebt Gottes Wirken nicht mehr in seinem Leben. Man folgt schon so lange dem Herrn Jesus nach, aber irgendwo bleibt der Segen aus. Man ist traurig, man merkt gar nicht mehr, wo der Segen eigentlich Gottes ist. Glaubenszweifel. Ich sage euch, das ist auch unter uns Gläubigen oft sehr weit verbreitet. Wo Menschen dann teilweise auch in Depressionen fallen können. Und mutlos und lustlos sind im Glauben. Und vielleicht ist der Glaube allein. Vielleicht kommst du heute hier zum x-ten Mal hierher und ich weiß, in welcher Beziehung du zu Jesus Christus stehst. Aber vielleicht ringst du mit dir und denkst, soll ich das alles glauben, was in der Bibel steht? Soll ich das glauben, was die da vorne mir verzapfen und sagen? Oder nicht? Und du ringst mit deinen Entscheidungen. Du ringst damit rum, was Jesus Christus in deinem Leben sein kann oder nicht. Ihr Lieben, ihr seht, wir alle stehen vor solchen Bergfesten in unserem Leben. Überall. Jederzeit. Manchmal ist es sehr herausfordernd, manchmal sind sie sogar sehr stark belastend und manchmal können uns solche Bergfesten auch in tiefe Lebenskrisen führen. Es ist ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen und dem wir begegnen müssen. Und deswegen möchte ich mit euch anhand von dieser Geschichte, anhand von dem Leben des Jonathan einmal schauen, wie Jonathan mit dieser Bergfeste in seinem Leben umgegangen ist. Und wir wollen dies anhand von 3 Punkten betrachten, die uns Jonathan hier vorgibt. Kommen wir zu unserem zweiten großen Punkt, Jonathans Vorgehen. Erster Punkt in seinem Vorgehen. Jonathan, jetzt muss man gut darauf achten, Jonathan war völlig offen für Gottes Handeln. Unser Text beginnt in Vers 1. Zunächst mal damit, dass Jonathan sich nicht zurückhält, sondern dass Jonathan bereit ist, nach vorne zu gehen. Ja, es heißt hier in Vers 1, wie er zu seinem Waffenträger sagt, gleich zu Anfang an, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten der Philister, der dort drüben ist. Das ist das Erste, was uns hier berichtet wird. Jonathan hat sich nicht so verhalten wie sein Vater Saul oder wie alle anderen im Volk. Was haben alle anderen gemacht? Sich versteckt, genau, zurückgezogen. Ich gehe mal lieber nach hinten, ich lasse mal alle anderen. Nein, das war nicht Jonathans Gesinnung. Sondern Jonathan hat gesagt, komm, wir gehen dieses Problem an. Ich bin bereit. Und was wir dann in Vers 6, 8 lesen, das ist der volle Umfang von dem, was Jonathan bewegt, wo es dann heißt, und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, seinem Kollegen, komm, lass uns hinübergehen zu den Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Als ich diese Textstelle gelesen hatte, kam mir dieses vielleicht so ein bisschen komisch vor. Und ich habe einmal geschaut, was dieses vielleicht denn bedeutet. Warum sagt Jonathan vielleicht? Ist er nicht überzeugt? Hat er Zweifel? Warum sagt Jonathan vielleicht? Das hebräische Wort, das hier für den Begriff vielleicht gebraucht wird, ist ein Ausdruck der Hoffnung mit der Bitte um Gottes Handeln in seinem Leben und zwar mit völliger Offenheit, wie es ausgeht, wie Gott handeln wird. Dieses Wort wird uns an mehreren anderen Stellen im Alten Testament auch begegnet und immer wieder drückt es die absolute Hoffnung auf Gottes Sprechen aus, dass Gott handelt in einem Leben und zwar völlig offen, wie Gott handeln wird. Wo man keine Vorschriften, keine vorgefertigten Meinungen hat über das, was Gott handeln sollte und was er tun sollte. Jonathan hat Gott keine Vorschriften gemacht, hat ihm nicht gesagt, wie er handeln soll. Er vereinnahmt ihn auch nicht für seine persönlichen Interessen und Vorhaben, sondern er ist völlig offen für Gottes Wirken, egal in welche Richtung es geht. Vielleicht schenkt der Herr uns die Möglichkeit und wir haben einen Sieg. Vielleicht will der Herr aber auch nicht, dass wir da hochgehen und irgendetwas machen. Das ist die Einstellung, wie er gegen diese Bedrohung vorgeht. Er zieht sich nicht zurück. Er versteckt sich nicht. Sondern er ist bereit, egal was Gott mit ihm machen möchte, egal wie Gott mit ihm handeln möchte, er ist bereit für Gottes Reden in seinem Leben. Ich glaube, das ist manchmal schon von Anfang an unser Problem im Glauben, in der Nachfolge, wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen. Dass wir zu sehr vorgefertigte Meinungen und Vorstellungen über uns selbst und unsere Aufgaben haben. Manchmal wissen wir schon ganz genau selber, was wir alles tun wollen im Glaubensleben. Manchmal lesen wir sogar die Schrift schon mit der völligen Überzeugung, was genau das Richtige ist. Vielleicht kommst du heute Morgen auch hier in den Gottesdienst hinein und hörst dir eine Botschaft an und bist schon völlig davon überzeugt, was eigentlich ich zu predigen hätte euch. Und was das Wort Gottes sagen sollte uns. Aber das ist oft das Problem für unsere Probleme. Weil wir nicht mehr offen sind für Gottes Reden in unserem Leben. Darauf zu achten. Denn einerseits sehen wir solche Bergfesten und wir sagen, nee, diese Bergfeste, das schaffe ich nicht. Da komme ich nicht hoch. Ich bin viel zu schwach im Glauben. Das überlasse ich lieber anderen. Wir waren vor einigen Wochen im Allgäu und wir durften diese Bergwelt erleben. Und meine Frau ist eine, die gerne wandern geht und rausgeht. Und das war dann ganz klar an diesem Wochenende auf dem Plan stand, dass wir auf einen Berg hochgehen. Und als es auf dem Plan war, ich habe mich natürlich nicht getraut, mich davor zu drücken, weil ich genau gewusst habe, auf den Berg müssen wir hoch. Und ich war dann aber froh, dass Gott mir eine Möglichkeit gegeben hat, weil ich wollte nicht hoch, weil ich habe Knieschmerzen, ziemlich starke Arthrose. Und deswegen sind solche Berge für mich immer sehr anstrengend und sehr schmerzhaft. Aber ich war dann doch ganz froh, dass Gott eine Lösung geschenkt hat, weil nebendran eine Gondel war. Und so durfte ich in den Genuss kommen, mit der Gondel hochzufahren, mein Knie zu schonen, oben mich auszuruhen. Und meine Frau musste nur mit meinen zwei Kindern da hochlaufen. Zur Freude meiner Kinder natürlich, gell? Aber es war trotzdem wieder eine Situation, eine Bergfeste, ein Berg vor uns, wo wir aus menschlicher Sicht sagen, nee, da gehe ich nicht hoch. Ich habe nicht die Kraft, ich habe Schmerzen in meinem Knie, ich kann das nicht. Anstatt dass wir Gott vertrauen, dass er uns manchmal vielleicht eine Seilbahn nebendran stellt, durch die ich auch auf den Berg hochkomme, durch sein Wirken. Und so ist es oft in unserem Leben, ihr Lieben, weil wir uns zu sehr Gedanken darüber machen, wie es weitergeht. Und genauso kann es natürlich auch andererseits sein, dass wir übermotiviert sind. Dass wir alles im Namen des Herrn durchsetzen, durchziehen, ohne auf die Geschwister links und rechts zu achten und unseren eigenen Dickkopf durchziehen. Das gibt es auch im Reich Gottes. Aber was uns Jonathan hier vorlebt, ist, dass er offen ist für Gottes Wirken in seinem Leben. Und das ist das, was die Schrift uns auch an vielen Stellen immer wieder gibt. Es heißt zum Beispiel durch Paulus an Timotheus gerichtet, im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 15, da sagt Paulus zu Timotheus, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen. Was heißt sich jemand zur Verfügung stellen? Ich bin Arbeitgeber und habe einige Mitarbeiter. Und ich kann euch sagen, es ist ein Segen, wenn ein Mitarbeiter zu mir sagt, du Marc, oder Chef, oder wie auch immer sie mich nennen, 8 Stunden bin ich heute hier, die stelle ich dir zur Verfügung. Sag, was ich machen soll. Ich mach's. Das heißt zur Verfügung stellen. Meine Zeit, meine Kraft stelle ich Gott zur Verfügung und er kann damit machen, was er will. Oder auch in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2, wo es dann heißt, predige das Wort, stehe bereit, wenn du fit bist. Stehe bereit, um Christus zu verkündigen, wenn es dir gut geht, wenn du ausgeschlafen bist. Was ist die Aufforderung von Paulus an Timotheus, wann er das Wort verkündigen soll? Zu gelegener und ungelegener Zeit. Egal wann. Und wenn ich dich heute Morgen, heute Nacht um 2 Uhr wecke, sei bereit. Zu jeder Zeit. Aber auch schon im Alten Testament, Salomo schreibt in Sprüche 3, Vers 6, auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Und David in Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Befiehl dem Herrn deinen Weg, deinen kompletten Weg, nicht nur Teile deines Weges, sondern den kompletten Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Das ist das, was Jonathan tat. Er war völlig offen für das Wirken, für das Handeln Gottes in seinem Leben. Gerade in Bezug auf die große Herausforderung, die ihn betraf. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt, das, was David hier angeklungen hat in diesem Psalm, vertraue auf ihn. Vertrauen auf Gott ist der zweite Punkt, den uns Jonathan hier vorgibt. Vers 6 heißt es, und Jonathan sprach zu dem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbestimmten, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Und jetzt kommt's. Woher kommt seine Offenheit, die er hat? Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viel oder wenig zu helfen. Kein Hindernis ist Gott zu groß. Er vertraute nicht nur auf seine eigene Kraft, sondern auf das Wirken Gottes. Denn er sagt, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Gott ist es, der in ihm gewirkt hat. Gott ist es, der für ihn gekämpft hat. Und das muss unsere Grundeinstellung sein. Diese Berge, diese Kämpfe, in denen wir uns befinden, die bewältigen nicht wir, sondern der Herr in uns und durch uns. Und nur mit seiner Hilfe und nur mit seiner Kraft können wir gegen diese Bergfeste in unserem Leben vorgehen. Das ist das, was uns diese geistliche Waffenrüstung auch vermittelt. Wo wir zwar viele Geräte anziehen sollen, uns rüsten sollen, aber jedes einzelne dieser Rüstungsteile ist etwas, was Gott uns gibt. Ist etwas, was Gott in uns bewirkt. Was Gott uns anvertraut. Und das ist das, was Jonathan hier zum Ausdruck kommt. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Und er vertraute voll und ganz, weil er wusste, dass es für Gott kein Hindernis gab, das er nicht bewältigen konnte. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis. Ist unser Glaube und unser Vertrauen in Gott auch so stark, dass wir davon völlig überzeugt sind, dass es für Gott kein Hindernis gibt in unserem Leben? Wie groß ist dein Vertrauen in Gott, in seine Allmacht, in das, was er bewirkt, was er tun kann? Überlegen wir, wer er ist. Er ist der Schöpfer dieser ganzen Welt. Nur durch sein Wort ist diese Welt entstanden. All die Wunder, die er im Alten Testament vollbracht hat, die Jesus im Neuen Testament gebracht hat. Er ist Herr über Tod und über Leben. Und der Herr hat Tote zum Leben erweckt. Und nicht nur Scheintote, sondern Tote, die schon gestunken haben. Wo der Verwesungsprozess schon angefangen hat. So viel Macht hat Gott. Glauben wir das? Vertrauen wir ihm, dass er so auch in unserem Leben wirken kann? Es gibt eine Begebenheit aus dem Matthäus-Evangelium, wo Matthäus uns von der Situation berichtet, wo Jesus mit seinen Jüngern in einer Situation war, wo er seine Jünger ausgesandt hat, Dämonen auszutreiben. Und es gab dann eine Situation, wo sie einen Dämon nicht austreiben konnten. Und vermutlich der Vater kam dann und hat gesagt, hey, was ist los, deine Jünger können den Dämon nicht austreiben, was ist da los? Und die Jünger sagen, ja, keine Ahnung, warum hat es bei allen anderen funktioniert und bei dem hier hat es nicht funktioniert. Und dann gibt der Herr ihnen eine Antwort in Matthäus Kapitel 17, Vers 20. Und da heißt es, wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg von hier dorthin. Und er wird sich hinwegbewegen und nichts wird euch unmöglich sein. Boah, was für eine gewaltige Aussage, die der Herr hier seinen Jüngern gegenüber gibt. Wenn du nur Glauben hast wie ein Senfkorn, dann könntest du sagen, Lea, zu dem Berg, welcher ist euer Hausberg? Der Lochen. Geh weg und geh nach Bodelshausen. Muss der Markt nicht so weit laufen. Könntest du sagen? Gott hat es hier verheißen. Wenn wir nur Glauben hätten wie ein Senfkorn, sind wir uns über diese Bedeutung bewusst, die der Herr uns hier anvertraut. Was es heißt, Vertrauen in Gott zu haben. Ich lese gerade das Alte Testament oder war in der Vorbereitung auf die Sonntagsschule und da haben wir das Leben von Abraham betrachtet. Und über Abrahams Leben, wie wird Abraham im Hebräer gerechtfertigt? Durch was? Durch seinen Glauben wird er gerechtfertigt. Und wenn wir das Leben von Abraham betrachten, dann ist was ein, wenn nicht gerade so der wichtigste Kern in seinem Glauben, durch das sein Glaube zum Ausdruck kommt, ist was? Sein Vertrauen in Gott. Abraham hat Gott vertraut, einen Weg zu gehen heraus aus seiner Heimat, einen Weg, wo er nicht wusste, wo es hingeht. Und wenn wir diesen Weg mal betrachten, wie weit er gelaufen ist und wohin er gelaufen ist, dann war das ein Weg von mehreren Jahren. Immer wieder mit Zwischenstationen, wo er wahrscheinlich gedacht hat, okay, jetzt bleiben wir hier. Nach 3 Jahren kam wieder. Nee, geh weiter. Dann ist sein Vater in Haram gestorben. So, jetzt geht's erst recht weiter, runter in den Süden. Im Vertrauen auf Gott ging er. Und als er das Messer hob, um seinen Sohn zu töten, wissen wir, die Schrift überliefert, bis zum Schluss war er bereit, das zu tun, was Gott von ihm verlangt hat. Warum? Weil er uneingeschränkt Gott vertraut hatte. Das ist das, was sein Glauben ausgemacht hatte. Und das ist das, was wir bei Jonathan lesen. Jonathan sagt, Gott, für Gott gibt es kein Hindernis in meinem Leben. Und er vertraute voll und ganz auf Gott. Salomo sagt uns in Sprüche 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Tust du das? Gott vertrauen in all deinen Lebenslagen, in all deinen Problemen, die du hast, mit all den Herausforderungen, die da sind, und zwar im Kleinen wie im Großen. Denn Gott hilft durch viel oder wenig. Wisst ihr, Gott hätte auch gleich selber gegen die große Armee angehen können mit Jonathan, oder? Wäre für Gott doch kein Problem gewesen. Diese große Armee, die kommt, erinnert euch noch, wie viele Tausende von Wagen, 6000 Gespanne, 30.000 Wagen und ein Fußvolk wie das Sand am Meer. Warum hat Gott nicht gleich diese große Bedrohung angegangen? Hätte er machen können. Aber so handelt Gott manchmal nicht. Und deswegen nimmt Gott manchmal auch nicht die großen Bedrohungen aus unserem Leben gleich heraus. Sondern er geht manchmal in kleinen Schritten voraus. Kleine Bergfeste, kleine Höhen. Ich war mal früh mit einem Bergwanderer unterwegs, oder wie nennt man das, Bergführer. Und wenn wir vor dem großen Berg immer stehen, sehen oben die Spitze, denken, boah, da muss ich hoch. Oh, keiner weiß nicht, ob ich das schaffe. Und dann hat er gesagt, nee, denk nicht nach oben, geh erstmal auf die Anhöhe. Dann die nächste Anhöhe, die Anhöhe. Und genauso ist es in unserem Glaubensleben manchmal. Die Bedrohungen und die Herausforderungen unseres Lebens, die nimmt Gott manchmal nicht immer gleich von Anfang an weg. Er kann es, aber er macht es nicht immer. Sondern er geht mit uns Schritt um Schritt im Glaubensleben, um uns zu formen und um uns zu führen. Und wisst ihr, was wir noch sehen? Gott wirkt durch viel oder durch wenig, weil er auch uns gebraucht, im Großen wie im Kleinen. Gott will dich gebrauchen, nicht unbedingt als Prediger, als Missionar, der hinausgeht, der große Dinge vollbringt, der Bücher schreibt und über den nachher irgendwelche Biografien geschrieben werden. Davon gibt's viele und Gott gebraucht diese Leute, absolut. Aber wisst ihr, wo Gott uns auch gebrauchen möchte? Im Kleinen, in deinem Alltag. Da, wo du Zeugnis geben kannst in der Schule, anderen Lehrerinnen oder Eltern, deinem Arbeitskollegen, deinem Nachbarn. Egal, welche Menschen du dir tagtäglich begegnest, manchmal auch in deiner eigenen Familie, die ungläubig sind, da möchte Gott dich gebrauchen als Segen. Ich habe mal von einer Geschichte gehört, von einer Frau oder Mann, ich weiß nicht mehr, wer sie war, aber sie hat jeden Tag, sie ist nur auf die Straße gegangen, sie hat nur Traktate verteilt, die ganze Zeit Traktate verteilt. Lief jemand vorbei, hat einen Traktat gegeben. Lief der Nächste vorbei, ich gebe dir auch einen Traktat. Viele Traktate sind in den Müll gewandert. Sie hat sich davon nicht einschüchtern lassen, sie hat weiterhin Traktate verteilt. Und ein Traktat fiel auf einen Mann. Dieser Mann hat das Traktat gelesen, kam zum Nachdenken, hat eine Gemeinde gesucht, kam zum Glauben und ich weiß leider nicht, wer es war, aber war ein großer Missionar im Reich Gottes. Durch das Senfkorn hat Gott gewirkt. Durch diese kleine Frau hat Gott dies gewirkt. Und das ist das, wie Gott wirkt. Gott hilft durch viel oder wenig. Wisst ihr, es ist nicht immer entscheidend, was wir tun für den Herrn. Sondern es ist entscheidend, dass wir es tun. Im Kleinen wie im Großen. Und dazu war Jonathan bereit. Und kommen wir nun zu unserem dritten Punkt, was uns Jonathan vorgibt. Denn Jonathan war letzten Endes gehorsam. Er tat das, was Gott ihm geoffenbart hatte. Damit Jonathan Klarheit über Gottes Willen bekommt, forderte er ein Zeichen, um zu wissen, was er tun soll. Haben wir Vers 8 bis 13 gelesen. Dass Jonathan für sein Handeln ein Zeichen forderte, ist für die Zeit des Alten Testaments nichts Ungewöhnliches. Denn Zeichen im Alten Testament waren ein Mittel, um Gottes klare Führung zu erkennen und seinen Anweisungen zu folgen. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Gideon, der das natürlich aus Zweifeln herausgemacht hatte. Aber auch hier hat sich Gott ihm gegenüber erbarmt und ihm gezeigt, dass das sein Wille ist, was Gideon tun sollte. Und auch wenn wir die Geschichte Israels hineinschauen, sehen wir, dass göttliche Zeichen ein wichtiges Instrument waren, durch die Gott Anweisungen gab und sich letzten Endes natürlich auch selbst in Jesus Christus offenbart hatte, wo er Zeichen und Wunder vollbrachte, damit die Menschen erkennen konnten, wer er ist und dass er der verheißene Messias war. Jonathan hatte keine Bibel, wie wir sie heute haben, wo wir Gottes Willen erkennen können. Er hatte auch nicht die Tora als Schriftrolle unter dem Arm, wo er schon halt nachlesen können, ist es richtig, dass wir das machen oder nicht. Sondern er brauchte ein Zeichen, einen Beweis von Gott. Und deswegen hat er den Willen Gottes gesucht. Er bat Gott um ein Zeichen. Er sagte, Gott, was ist dein Wille, was du tun möchtest mit mir, mit dieser Herausforderung in meinem Leben? Und nachdem er die Bestätigung bekommen hatte und sich somit sicher war, wie Gott durch ihn handeln wollte, war er bereit zum Gehorsam und ging los. Er setzte das um, was Gott von ihm erwartete, und zwar sofort. Das lesen wir in Vers 12. Da heißt es, wie er dann zu seinem Waffenträger sagt, los, steig hinauf mir nach. Ich gehe voran, du folgst mir nach. Denn der Herr hat sie in die Hand Israels gegeben und Jonathan stieg auf Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Nachdem Jonathan dieses Zeichen, dieses eindeutige Zeichen bekommen hatte, was Gott von ihm wollte in seinem Leben, tat er was? Nochmal nachdenken, nochmal abwägen, ah, die Felszacke und da die Felszacke, ich bin da völlig schutzlos. Was tat Jonathan sofort? Auf allen Vieren den Berg hinauf. Er wusste nicht, was ihn da oben erwartet. Er wusste nicht, wie viele Feinde dort oben sind. Keine Ahnung. Aber Gott hat mir gesagt, und jetzt gehe ich los, im Vertrauen auf Gott, im Gehorsam Gott gegenüber. Wisst ihr, wir haben heute Gottes Wort in seiner Fülle und Vollkommenheit. Das lesen wir auch in der Bibel immer wieder. In 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich uns zur Lehre. Das vollkommene Wort. Und deshalb brauchen wir auch heute keine Zeichen mehr. Und deswegen bin ich selber auch völlig davon überzeugt, dass diese Zeichen auch heute aufgehört haben. Denn Gott spricht heute durch sein Wort eindeutig zu uns. Zu einem jeden von uns. Und wir müssen diesem Wort nur folgen. In 2. Petrus 1, Vers 19 schreibt Petrus, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen leuchtet. Wir tun gut, darauf auf dieses Wort zu achten. Und Jakobus sagt zu uns in Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Das heißt, das, was wir hören, das, was wir lesen, das, was wir erkennen aus Gottes Wort, wo wir seinen Willen erkennen, das es liegt an uns, dass wir es dann auch umsetzen. Dass wir ihm folgen, dass wir ihm vertrauen und das auch anwenden in unserem Leben, egal welche Konsequenz es hat. Auch wenn wir manchmal dadurch meinen, etwas verlieren zu können. Die Freuden dieser Welt, Freundschaften, Verbindungen, aber im Gehorsam Gottes vorwärts zu gehen. Und das ist das, was Jonathan tat. Wenn wir vor den Herausforderungen des Lebens stehen, wenn wir vor unseren eigenen Bergfesten stehen, dann kann uns nur Gottes Wort leiten und führen in diesem geistlichen Kampf. Tagtäglich. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir tagtäglich sein Wort lesen, um uns zu nähren mit ihm, um bereit zu sein für den Alltag, in dem wir begegnen, mit all den Herausforderungen, die kommen. Denn wenn wir ihm vertrauen und an seine Kraft glauben, dann werden wir auch sein Handeln in unserem Leben erfahren. Denn was geschah, als Jonathan und sein Waffenträger dort oben angekommen sind? Völlig aus der Puste, fix und alle, auf allen Vieren da hochgekrapselt. Was geschah dort oben, als sie dort oben angekommen sind und sie den Feinden gegenüberstand? Was geschah? Sieg. Was für ein Sieg? Mussten sie kämpfen, sich anstrengen, sich schützen? Schaut in eure Schrift hinein. Was geschah, nachdem er Gott vertraut hatte? Die sind erstmal alle umgefallen, richtig. Jonathan brauchte gar nicht dort oben zu kämpfen. Sehen wir, wie Gott wirkt? Jonathan hat ihm vertraut. Er war offen für Gottes Wirken in seinem Leben. Und als er dort oben kam, lagen sie schon alle flach. Und sein Waffenträger hat nur noch hergehen müssen, zack, 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 abstechen. Da könnten wir jetzt eine geistliche Anwendung machen mit dem Wort Gottes, das Schwert, gell? Aber sehen wir, wie Gott wirkt und wie Gott handelt in unserem Leben, wenn wir ihm vertrauen. Sie fielen vor Jonathan zu Boden und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Das haben wir Vers 13 gelesen. Gott hatte ihm den Sieg gegeben und Gott hat etwas Großes für ihn getan. Und da können wir doch auf Gott vertrauen, weil es liegt nicht an unserer Kraft, es liegt nicht an uns, es liegt an Gott. Denn der Herr hat für uns gekämpft. Er hat für uns den Sieg schon vollbracht am Kreuz auf Golgatha. Und die Bibel sagt, dass alle Mächte ihm untertan sind. Und so können wir ihm vertrauen, mit ihm unser Leben zu bestreiten. Die Bibel spricht uns oder berichtet viel von Paulus. Schlagt mal mit mir kurz noch auf 2. Korinther 12. Wir wollen kurz etwas lesen über Paulus, über diesen ja mächtigen Bibellehrer, der uns so viele Verse im Neuen Testament und Briefe geschrieben hat. Der Heidenmissionar war und was nicht alles über ihn geschrieben steht und gesagt wird. Paulus hatte viele Bergfeste in seinem Leben. Und in diesem zweiten Korintherbrief, da berichtet er selber von einer sehr großen Bergfeste in seinem Leben. 2. Korinther 12, Vers 9 bis 10. Da berichtet er, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, Entschuldigung, wieder falsch, jetzt bin ich richtig, 2. Korinther 12, Vers 9, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist das, was Paulus von sich sagt. Weil er genau wusste, dass er jemanden hat, der für ihn und mit ihm kämpft. Philipper 4, Vers 13 sagt er, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, der meine Schwachheiten nimmt und da etwas Großes draus macht. Und das ist das, was Jonathan hier erleben durfte. Er musste nicht sich auf seine Kampfeskraft verlassen. Er musste nicht auf seine eigenen Bemühungen oder Strategien sich verlassen, sondern er konnte sich voll und ganz auf Gottes Wirken in seinem Leben verlassen. Und das ist das, wie Gott handelt. Und wisst ihr was? Was wir hier noch lesen, es ist noch viel großartiger. Denn Gott hat nicht nur durch Jonathan und seinen Waffenträger diese 20 Hansel, diese Elite-Soldaten da oben zur Strecke gebracht, sondern Gott wirkt über unseren Horizont hinaus, von dem wir manchmal gar nichts mitbekommen. Das haben wir in Vers 15 gelesen. Da heißt es nämlich, nachdem Jonathan diese Leute oder sein Waffenträger sie getötet hatte, da heißt es dann in Vers 15, nachdem die Tat vollbracht war, und es entstand ein Schrecken im Lager, auf dem Feld und unter dem ganzen Kriegsvolk. Auch der Posten und die Schar, die das Land verwüsten sollte, erschraken und die Erde erbebte und so entstand ein Schrecken Gottes. Wenn wir die weiteren Kapitel lesen, dann sehen wir, dass aufgrund dieser Glaubenstat des Jonathans das gigantische Heer der Philister in sich zusammenbrach. Der Schrecken Gottes, das ist Gottes Wirken, ging von diesem Moment aus über das ganze Heerlager. Und sie haben sich teilweise gegenseitig abgeschlachtet. Als Israel damals in das Land, in das verheißene Land, nach der Wüstenwanderung hineinkam, wisst ihr, was vorne draus ging? Der Schrecken Gottes. Die Völker hatten Schrecken vor diesem Volk. Gott hatte seinen Schrecken vorne draus geschickt. Was auch immer dieser Schrecken war, aber es zeigt uns, Gott wirkt über unseren Horizont oft hinaus. Und so dürfen wir unsere Bergfesten betrachten. So dürfen wir die Herausforderungen unseres Glaubenslebens betrachten. Glaubt nicht, dass das immer nur etwas ist, was euer eigenes Leben bedroht. Sondern Gott will vielleicht gerade durch diese Bergfesten, bei Paulus war es ein Dorn in seinem Leben, von dem er auch sehr stark berichtet, was ihm Not gemacht hatte. Aber Gott möchte vielleicht gerade die Herausforderung, der du morgen früh stehst, diese Herausforderung, in der du in deinem Alltag stehst, vielleicht auch in deiner Ehe, möchte Gott gebrauchen, um sich groß zu machen, um über deinen Horizont hinaus zu wirken. Zu seiner Ehre, zu seinem Sieg. Denn der Sieg über die Philister war nicht der Sieg eines Jonathans oder seines Waffenträgers. Es war letzten Endes auch nicht der Sieg eines Saul, obwohl er ihm danach gejagt ist. Sondern wessen Sieg war es? Eins und allein Gottes Sieg. Und dazu ist unser Leben in der Nachfolge bestimmt. Ehren wir Gott, folgen wir ihm nach. Seien wir offen für sein Handeln, für sein Reden in unserem Leben. Vertrauen wir, dass Gott dich führen möchte. Mag der Weg noch so hart, mag der Weg noch so unbegreiflich sein und mag die Situation, in der du stehst, noch so aussichtslos sein. Für Jonathan war sie aussichtslos. Ich habe das bewusst relativ deutlich mit euch betrachtet, weil die Schrift es uns so deutlich formuliert. Aber gehen wir drittens diesen Weg im Gehorsam mit Gott. Weil der Herr erfüllt unser Leben voll und ganz. Lieben, das wünsche ich euch für euren Alltag, für euren Glauben, für die Zurüstung, in der ihr steht. Dass ihr die Kraft und die Freude habt, genauso wie Jonathan, hinauszugehen. Auf, mir nach, folgt mir. Oh, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn ihm ist nichts unmöglich, sei es im Großen oder im Kleinen. Möge der Herr euch segnen. Amen. Von hier vorne? Gern. Steht bitte auf, dann können wir noch gemeinsam beten. Unser treuer Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares und kostbares Wort, das du uns gegeben hast, in all seiner Vollkommenheit, in all seiner Fülle. Herr, du sprichst durch dieses Wort zu uns und wir danken dir, dass wir in dem Leben von Jonathan hier ein Vorbild haben dürfen für unseren Leben, für unseren Glaubensleben, ein Vorbild auch haben dürfen für den Alltag, wo wir ständig in irgendwelchen Herausforderungen stehen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns zurüstest, dass wir auf dich schauen und dass wir offen sind auf dein Reden tagtäglich in unserem Leben. Dass wir mehr und mehr lernen, dir zu vertrauen, ja auch so wie ein Abraham dir vertraut hatte und im Glauben, Herr, dir gefolgt ist, weil er wusste, dass deine Macht so groß und vollkommen ist und dem keine Grenzen gesetzt sind. Das wusste auch Jonathan, weil er wusste, dass es für dich kein Hindernis gibt. Herr, lass uns das erfahren in unserem Alltag. Lass uns das erfahren durch so viele Begebenheiten, damit wir mehr und mehr ein Leben führen, das auf dich hin ausgerichtet ist und zu deiner Ehre und zu deiner Freude dient. Damit du dich durch uns verherrlichst in dieser Welt, damit du Menschen zu dir rufst in deine Nachfolge, damit wir diese Lichter sind, von denen dein Wort spricht, die leuchten in diese dunkle Welt hinaus und du diese Welt durch uns erstrahlen möchtest. Dir allein sei Lob, Preis und Dank. Amen.
Wer hat keine Bergfeste in seinem Leben? Keine Herausforderung, wie wir es gehört haben? Manchmal habe ich den Eindruck, diese Bergfesten, diese Herausforderungen sind vor allem deswegen bei uns in unserem Leben, dass wir merken, wie schwach wir sind und wie abhängig, weil wir es nicht rüber schaffen. Dann habt ihr vielleicht auch gesehen, so interessant, dass Jonathan gehorcht. Gott kann alles, er ist absolut allmächtig, aber die Macht Gottes wird sozusagen freigeschalten durch den Gehorsam eines kleinen Menschen. Starke Ermutigung, des Jonathan nachzutun. Vielen Dank, lieber Marc. Gott segne euch als Familie und bis zum Wiedersehen. Nimm liebe Grüße mit nach Tübingen. Bis bald. Ich wünsche euch Gottes Segen und einen schönen Sonntag und geht mit dem Herrn den Bergfesten entgegen. Wir singen zum Schluss als Abschiedslied Nummer 459. Nummer 459. Dem Herrn anbefohlen.